Ja, es ist so schön, Sonntagmorgens hier zu sein und unsere Reihen gefüllt zu sehen, gemeinsam diesen Herrn zu preisen und zu loben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und das bringt uns wieder zu dem Punkt, wo wir realisieren, haben wir nicht eine wunderbare Botschaft? Eine Botschaft, die die einzige Lösung für die Welt ist. Eine Botschaft, wo wir einen Christus zeigen können, der alle Sünde nimmt, ohne ein einziges Werk zu vollbringen. Diese Botschaft ist es, die uns antreibt, die uns zusammenbringt, Sonntag für Sonntag, die uns motiviert, in unserem Leben voranzugehen und die uns auch dahin bringt, dass wir Großes für Gott bewirken wollen. Dass wir erleben wollen, dass diese Botschaft in die Welt hinausgeht und nicht nur in den Grenzen dieser Gemeinde bleibt. Und so ist es ein nobler Wunsch und ein großartiger Wunsch, diese Botschaft hinauszutragen und zu sehen, wie Gott auch in unerreichten Gegenden wirkt. Wie man sterbende, schwache Gemeinden unterstützt und dorthin geht, wo sonst wenige sind, beziehungsweise keiner, der gläubig ist. Und es kommt dieser Wunsch auf, alles aufzugeben, um sich an dem Werk Gottes zu beteiligen. Und wir lesen Biografien von Männern, die genau das getan haben. Hudson Taylor, C.T. Studd, Müller und wie sie alle heißen. Und so nobel und so vorbildlich dieser Wunsch auch ist, doch so häufig gehen diese Erfahrungen schief. Ein Mann, der mit seiner ganzen Familie sich umsiedelt, nur um nach 2 Jahren als Pastor in einer schwachen, sterbenden Gemeinde zu realisieren, dass er völlig entmutigt, völlig ausgebrannt ist und nicht in der Lage war, das zu stemmen, weil er völlig auf sich alleine gestellt war und er musste das Handtuch schmeißen. Und so gibt es unzählige Berichte von Missionaren, die ihre Heimat mit fliegenden Fahnen verlassen, angetrieben von dem Eifer und der Freude aus der eigenen Heimatgemeinde und dann nach kurzer Zeit zurückkommen, völlig entmutigt. Und die Frage, die dann bleibt, ist Mission wirklich so glorreich? Hat das wirklich einen solchen Sinn? Und lohnt es sich überhaupt, sich in diese Mission zu investieren? Und ja, es lohnt sich, in Mission zu investieren, aber es gibt wichtige Faktoren, die wir zur Mission kennen müssen, die wir verstehen müssen, was es eigentlich ist, Mission zu betreiben, anderen das Evangelium weiterzutragen. Und deshalb werden wir uns heute 3 Faktoren biblischer Mission anschauen, damit du auch den Auftrag der Gemeinde verstehst, auch den Auftrag unserer Gemeinde verstehst. Denn das ist unser Auftrag, biblische Mission zu betreiben. Nun, ich möchte mit euch heute Apostelgeschichte 13, die Verse 4 ab Vers 12 anschauen. Des Zusammenhangs willen, lasst mich aber die ganze Passage ab Vers 1 lesen. Apostelgeschichte 13, ab Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segelten sie nach Zypern, und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in der Synagoge der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach: Du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Bis zu diesem Zeitpunkt, dieser Passage, die wir gerade gelesen haben, haben wir in 12 Kapiteln erlebt, wie die Gemeinde Gottes gewachsen ist. Wie sie angefangen hat in Jerusalem mit einem kleinen Häufchen von 70 Jüngern, die dann sich schnell gewachsen ist zu über 3000 Männern. Und aus dieser Gemeinde, die quasi eine Missionsbasis wurde für weitere Gemeinden, die sich dann über das ganze Bereich Israels verteilt haben. Wir sehen dann in Apostelgeschichte 7 die Verfolgung, die nach der Steinigung von Stephanus eintritt. Und diese Verfolgung wird nicht zu einem Widerstand für den Wachstum der Gemeinde, sondern vielmehr zu einem Katalysator. Und wir erleben, wie die Gemeinde noch mehr wächst und sich verstreut über den ganzen Nahen Osten. Und es ist unter diesem Wachstum, unter diesem Druck, der entsteht, unter dem auch die Gemeinde in Antiochia in Syrien gegründet wird und die dann durch Barnabas und Saulus betreut wird. Diejenigen von euch, die jetzt schon länger mit uns durch die Apostelgeschichte durchgegangen sind, haben gemerkt, dass wir über sehr, sehr viele Ortschaften reden. Ein Grund liegt auch darin, weil Jesus selbst in Apostelgeschichte 1, Vers 8 das alles an Ortschaften festmacht, dass er sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet Zeugen zu sein, zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria, bis an das Ende der Welt. Und genau das sehen wir, wie sich das entfaltet in der Apostelgeschichte. Jetzt habe ich euch heute ein grafisches Hilfsmittel mitgebracht, ausnahmsweise mal. Ich habe mich gestern bei den Predigern stark dagegen ausgesprochen, irgendwelche Slides zu verwenden, aber heute mache ich es trotzdem. Es geht um Folgendes. Wir reden viel von Orten. Und ich möchte einfach, dass ihr ein bisschen versteht, wie sich das in der Apostelgeschichte bis jetzt entwickelt hat. Wir haben hier unten Jerusalem. Dort, wo das anfing, Pfingstpredigt von Petrus stattfindet, das Gebiet Judäa drumherum, dass sich dann das Evangelium ausbreitet nach Samaria, der Ort, der von den Juden in Jerusalem stark gehasst wurde, darüber hinaus. Dann tritt die Verfolgung ein und wir sehen, wie sich das Ganze verteilt. Antiochia ist ganz hier oben im Norden. Dort ist jetzt die Gemeinde, die von Barnabas und Paulus betreut wird. Und wir haben dort in der letzten Predigt in Apostelgeschichte 13 gesehen, wie dort in Antiochia die ersten Missionare sozusagen ausgesandt werden. Und die Passage, die wir heute sehen, die zeigt uns den Weg der ersten Missionsreise, wie Paulus und Barnabas sich nach Zypern begeben und zuerst in Salamis im Hafen ankommen und sich dann durchbewegen bis nach Paphos in dem Teil der Insel. Nur damit ihr das mal ungefähr im Bild habt. Wir zoomen quasi aus Israel aus und jetzt sehen wir, wie sich die Verheißung Christi erfüllt und er bis ans Ende des Römischen Reiches das Evangelium streut. Nun, wir haben in Antiochia, wie gesagt, eine vorbildliche Gemeinde, die sich dort die Lehrer aussendet, damit diese als Missionare dienen. Und diese treten dann ihre Reise an und wir lernen von ihnen den ersten Faktor biblischer Mission. Und dieser erste Faktor ist der, dass Mission aus Verkündigung des Wortes besteht. Dass Mission aus Verkündigung des Wortes besteht. Denn achtet nochmal mit mir darauf, was das für Männer waren, die hier ausgesandt wurden. Das waren nicht irgendwelche unabhängigen Singles, die sonst nichts Besseres zu tun hatten und sagten, ach, ich wäre mal gerne Missionar. Das waren auch nicht Mitglieder der Gemeinde, die sich immer schwer getan haben mit der Gemeinde, die gesagt haben, wir gehören irgendwie nicht dazu, wir möchten irgendwo anders hin. Das waren auch nicht solche, die mit Antiochia der Stadtmühe hatten und sagten, wir möchten irgendwo anders hin. Nein, sondern die Männer, die hier ausgesandt wurden, waren die Männer, die der Gemeinde das Wort Gottes gelehrt haben, die die Gemeinde vorangebracht haben, die die Gemeinde auch Leitung zugerüstet haben, die Männer, die höchst qualifiziert waren und die der Heilige Geist besonders ausgesondert hat und gesagt hat, diese möchte ich, dass ihr sie aussendet. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, wie das vonstatten ging, dass nämlich die Gemeinde zusammenkam, die zusammen betete und indem der Heilige Geist es deutlich machte, dass diese zwei ausgesandt werden sollte. Und das alles, obwohl einer von ihnen, Paulus, ganz deutlich in Apostelgeschichte 9 von Gott selbst den Auftrag bekommen hat, du wirst mein Zeuge sein. Und dieser Paulus wartet viele, viele, viele Jahre bis zu diesem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 13, wo selbst die Gemeinde bestätigt, dieser Mann soll ausgesendet werden. Das ist Berufung. Und so funktioniert das Aussenden von Missionaren, dass es nicht nur eine individuelle Berufung ist. Jeder, der von sich aus einfach aufsteht und sagt, mein Auftrag ist es, zu missionieren. Der von sich aus aufsteht und sagt, ich gründe jetzt hier einfach meine Gemeinde. Oder der einfach von sich aus sagt, mein Auftrag ist es, zu predigen, ohne irgendeine Bestätigung von Ältesten, von einer Gemeinde zu suchen, der halt keine offizielle Bestätigung hat, der ist nicht vom Heiligen Geist berufen. Gott wirkt durch seine Gemeinde und besonders, wenn es um die Berufung von seinen Dienern geht, dann macht er das deutlich und fest anhand seiner Gemeinde. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie auch wir vorangehen wollen. Wenn es darum geht, Älteste einzusetzen, wenn es darum geht, Missionare auszusenden, Gemeindegründer auszusenden, dann sollen sie in der Gemeinde bestätigt und mit ihrem Segen ausgesandt werden. Und genau das passiert. Paulus und Barnabas, wir lesen in Vers 4, sie sind vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie sind jetzt unterwegs. Und es ist nicht nur ein Gefühl, einen Eindruck, den sie hatten, es ist bestätigt durch die Gemeinde. Nun, sie machen sich auf den Weg. Sie ziehen, in Vers 4 seht ihr das, sie ziehen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Das ist hier so beschrieben. Seleucia ist nämlich die nächste Hafenstadt für die Leute in Antiochia, zu der sie sich begeben konnten, um dann auf den Weg nach Zypern zu gehen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum Zypern? Warum gehen die zuerst nach Zypern und peilen nicht gleich schon mal die Hauptstadt des Römischen Reiches an? Rom. Nun, das Naheliegendste ist das, dass Barnabas selbst in Zypern geboren war. Barnabas bewegt sich jetzt hier quasi auf seinen Heimatort zurück. Er kennt die Kultur, er kennt die Gepflogenheiten und in dem Wissen, dass sie, Barnabas und Paulus, den Missionsauftrag ausführen sollen, entscheiden sie sich jetzt zuerst genau dorthin zu gehen, dorthin, wo sie sich auskennen, oder zumindest einer von ihnen. Und sie kommen an die östliche Hafenstadt Salamis und wir lesen in Vers 5, als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Nun, wir wissen aus der Geschichte heraus, dass sich sehr viele Juden in Zypern niedergelassen hatten. Und so kommt es, dass selbst in dieser einen Stadt, Salamis, diese Paulus und Barnabas unterwegs sind, von Synagoge zu Synagoge, um dort das Wort Gottes zu verkündigen. Und sie haben jemanden bei sich namens Johannes Markus, der Cousin von Barnabas, der sie begleitet und sie ihnen als helfende Hand zur Verfügung steht. Doch Paulus und Barnabas tun genau das eine, wozu sie berufen wurden, nämlich das Wort Gottes zu verkündigen. Sie reden es, sie erklären es, sie machen dieses Wort bekannt, sie stellen es vor. Alles, was sie tun in ihrem Dienst, auf ihrer Missionsreise, dreht sich darum, das Wort Gottes bekannt zu machen. Und wenn du von Mission heute hörst, dann fliegen alles Mögliche an Eindrücken durch die Gegend. Manch einer spricht mehr von medizinischer Versorgung, von Versorgung und Arbeit unter Waisenkindern, von Nahrungsmittelversorgung, von Schulsystemen, die aufgebaut werden. Und all diese Dinge sind gut. Aber sie sind nicht die Essenz, das Hauptsächliche biblischer Mission. Mission zielt auf die Verkündigung des Wortes Gottes ab, zielt darauf, dass der Befehl Christi, den er uns selbst gegeben hat, ausgeführt wird. Und was ist der Befehl, den er uns gegeben hat? Matthäus 28, Vers 19 bis 20, die Stelle, die wir gut kennen. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Darum geht es in der Mission. Und aus diesem Grund hat Gott auch die Gemeinde in die Welt gestellt. Nicht, um die Welt zu verbessern, nicht, um Krankheiten zu besiegen, nicht, um Armut abzuschaffen oder die Politik zu verändern, sondern unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, das Wort Gottes zu verkündigen. Etwas anderes können wir nicht bieten. Und so versteht die Gemeinde Gottes eines, dass das Hauptproblem des Menschen das sündige Herz ist und die Ferne von Gott. Und dass sich dieses Hauptproblem nur durch dieses eine Mittel besiegen lässt, nämlich durch das Evangelium, die gute Botschaft, die im Wort Gottes verankert ist. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort, die Verkündigung durch das Wort Christi. Und so ist Mission Dienst am Wort Gottes, ist Verkündigung des Wortes Gottes. Und die Mission in der biblischen Art und Weise kümmert sich mehr um das seelische Wohl des Menschen als um das physische Wohl der Menschen. Und es ist genau aus diesem Grund auch, dass es so wichtig ist, dass fähige Männer ausgesandt werden, die von der Gemeinde bestätigt sind, die vom Heiligen Geist ausgesandt werden, die sich bewährt haben, genau darin, dass sie das Wort Gottes klar verkündigen können. Darum geht es. Und wenn es um das Wort Gottes geht, dann geht es darum, es in seiner Fülle zu entfalten. Wir sehen Paulus selbst, wie er in Apostelgeschichte 20 vor den Ältesten in Ephesus steht und er sagt ihnen, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Paulus konnte sagen am Ende seines Dienstes, ich habe euch nichts vorenthalten. An die Kolosser schreibt Paulus, ihn, Christus, verkündigen wir. Und so sieht die Botschaft aus, dass es das ganze Wort abdeckt. Dass es die Heilsgeschichte von 1. Mose bis Offenbarung abdeckt. Dass es hinführt und versteht, dass das alles hinführt auf diesen einen Christus, den wir haben und den wir verkündigen. Und nun, wenn wir über diese Botschaft des Wortes Gottes reden, dann scheint das alles sehr unspektakulär zu sein. Das scheint wenig von übernatürlicher Begleitung zu sprechen. Und der Eindruck besteht immer wieder, dass der Heilige Geist einfach nur noch die Atmosphäre steuert. Und man spricht davon, ich fühle diese Wärme, diese Freude, diesen Frieden. Das ist etwas, worauf die Christen immer aus sind oder viele Menschen aus sind. Dieses Fühlbare, dieses Besondere, dieses Etwas. Aber es ist hier bezeichnend, dass Paulus und Barnabas nur eines tun. Das Wort Gottes zu verkündigen. Ohne Schnickschnack. Ohne irgendetwas drumherum. Sie reden, sie erklären, sie ermahnen, sie überführen, sie überzeugen, ganz sachlich und ganz einfach. Und das ist es, wie der Heilige Geist wirkt. Und so soll Mission stattfinden und so wird Mission auch Erfolg haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir genau darauf Acht haben, dass eine Mission, die vom Geist geführt und begleitet ist, sich dadurch auszeichnet, dass Gottes Wort, so wie er es uns gegeben hat, im Zentrum steht und sich mehr darum sorgt, die Bibel an den Mann zu bringen, es verständlich zu machen und es zu erklären und darin der Menschheit den Spiegel vorzuhalten. Darauf kommt es an. Und so wie Verkündigen der eine Faktor der biblischen Mission ist, so gibt es einen weiteren Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, nämlich zweitens, Mission stellt geistlichen Kampf dar. Denn was jetzt geschieht, würden wir nicht als ein Paradebeispiel bezeichnen. Ab Vers 6. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einen verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei, und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Also wir sehen, dass Paulus und Barnabas sich hier jetzt Stück für Stück durch die ganze Insel durchgearbeitet haben und jetzt in dieser Stadt Paphos ankommen, eine Hafenstadt am anderen Ende der Insel. Nun, es ist anzunehmen, dass sie einfach den üblichen Handelsstrecken gefolgt sind und dass sie vermutlich auch überall das Evangelium erklärt haben, aber Lukas geht da gar nicht groß drauf ein. Er richtet jetzt den Fokus auf diese eine besondere Begegnung, die Paulus und Barnabas haben. Diese Begegnung mit dem Magier mit Namen Bar-Jesus. Nun, dieser Magier ist ein Zauberer. Ein Mensch, der übernatürliche Fähigkeiten hat. In Apostelgeschichte 8 wurde uns bereits ein Zauberer vorgestellt mit Namen Simon. Dieser war dadurch bekannt, dass er die Aufmerksamkeit der Massen auf sich gezogen hat und viele Dinge tat, die von ihm beeindruckte. Und jeder stand vor ihm und sagte, dieser Mann muss doch etwas Besonderes sein. Der kann etwas, was sonst keiner produzieren kann. Und genau das Gleiche sehen wir bei diesem Bar-Jesus, ein Magier, ein Zauberer, der großen Einfluss hat. Und die Frage natürlich, die wir uns stellen mit unserem westlichen Hintergrund ist, ist dieser Magier einfach ein Scharlatan? Macht er einfach nur irgendwelche Zaubertricks, um gut dazustehen? Und die Bibel ist hier nicht eindeutig, ob es jetzt wirklich eine dämonische Kraft war, die dieser Mann auswirkte, oder ob es lediglich Tricks waren. Aber wir dürfen uns nichts vormachen, dass selbst Magie und Zauberei keine Illusion sind. Dass es nicht nur Dinge sind, die wir in Disney-Filmen zum Spaß sehen, sondern dass es sie effektiv gibt, in unterschiedlichen Auswüchsen. Und ein Beispiel davon sehen wir in 2. Mose. In 2. Mose wurde dem Diener Gottes Mose dieses besondere Zeichen gegeben, dass wenn er seinen Stock auf den Boden wirft, sich dieser in eine Schlange verwandelt. Und es ist interessant, dass vor dem Pharao die Zauberer des Pharao genau die gleiche Fähigkeit haben. Das heißt, allein an dieser Tat konnte man noch nicht unbedingt unterscheiden, welcher ist ein Diener Gottes und welcher ist ein Diener Satans. Und so müssen wir uns dessen bewusst sein, dass Wunderkräfte, Heilungen, Wahrsagerei, Instrumente Satans sind, um Christen vorzugaukeln, dass hier göttliche Kraft drinsteckt. Und es ist die Faszination mit dem Übernatürlichen, die wir bei Menschen immer wieder sehen, die es für Satan nur umso einfacher machen und für solche Leute umso einfacher machen, populär zu werden und großen Einfluss zu bekommen. Und es ist nun bei diesem Magier der Fall. Bar-Jesus ist direkt beim Prokonsul Sergius Paulus, also quasi dem Regenten, dem Gouverneur von Zypern, dem der verantwortlich ist für diese Region. Und dieser Regent wird nun sehr stark beeinflusst von diesem Zauberer. Er hat ihn als seinen Ratgeber an seiner Seite. Und wenn wir geschichtliche Literatur anschauen, dann wird dort deutlich gemacht, dass die Römer mittlerweile schon aufgegeben hatten. Die haben all diesen Zauberern in den meisten Fällen nicht mehr vertraut. Die Heiden, die mit ihren römischen und griechischen Göttern daherkamen, die hatten sich nicht bewährt, das hatte nicht funktioniert. Aber Juden, die eine hohe Moral hatten, die nur einen Gott kannten und dann auch noch besondere Fähigkeiten hatten, hatten einen einfacheren Weg zu großem Ansehen und die wurden auch von den Römern grundsätzlich noch hoch geachtet. Und das ist bei diesem Bar-Jesus der Fall. Der vermischt Judentum mit heidnischer Zauberei und erarbeitet sich darin seine Position. Und wenn er hier ein Jude ist, dann müssen wir auch verstehen, dass er wahrscheinlich sehr viele Dinge auch richtig gesagt hat. Dieser Mann kannte die Schriften. Der ist damit groß geworden. Der hatte sie gelesen. Der kannte wahrscheinlich sogar Passagen auswendig. Der konnte dem Sergius Paulus sehr viel mitteilen. Aber er hat zusätzlich eben diesen Status benutzt, um populär zu werden. Und Lukas räumt hier gleich von Beginn an ein, dass dieser Mann nicht nur ein Jude ist und nicht nur ein Zauberer ist, sondern dass er ein falscher Prophet ist. Ein Prophet, der Judentum mit Zauberei vermischt, weil er das Wort Gottes nur zu seinen eigenen Zwecken verwendet. Und genau da lauert auch heute noch die Gefahr. Die Gefahr lauert nämlich genau dort bei Menschen, die das Wort Gottes in den Mund nehmen, die den Namen Jesu in den Mund nehmen, die sich zum christlichen Glauben bekennen und dann zusätzlich ganz subtil manchmal Dinge in diese Botschaft mit hineinverpacken. Und es sind Dinge, die für ungeschulte, junge Christen manchmal kaum merkbar sind auf den ersten Blick. Und es hört sich im ersten Moment auch alles richtig an. Doch was sie dir deutlich machen, ist, dass nur mit ihnen kannst du den biblischen Text richtig verstehen. Oder sie machen dir vor, irgendwelche biblischen Gaben zu besitzen, die sonst niemand hat. Sie haben besondere Fähigkeiten. Und sie machen dich, ohne dass du es ahnst, von sich selbst abhängig und nicht vom Wort Gottes. Das sind Merkmale von falschen Propheten. Und so geht auch dieser bei Jesus vor. Und ein Kommentator schreibt, das ist immer wieder die Gefahr des Okkultismus, gerade in seinen höheren Formen, dass er so tief religiös, ja christlich aussehen kann und doch in der schlimmsten Weise das einfache, klare Evangelium von Buße und Glauben entstellt und die Menschen rettungslos verwirrt. Das ist die wahre Gefahr. Und so liebt Satan es, ein bisschen Wahrheit zu nehmen und sie nur ein bisschen zu verbiegen, dass viele in die Irre geführt werden. Und so spitzt sich hier in dieser Position die Beschreibung in der Apostelgeschichte zu. Wir haben Sergius Paulus, den Prokonsul in Paphos, der uns hier als ein verständiger Mann beschrieben wird, einer, der klug ist, intelligent, der Zusammenhänge versteht, der besonnen ist, der bedacht ist. Der sagt, ich möchte dieses Wort Gottes, das Paulus und Barnabas sagen, ich möchte es hören, kommt her zu mir. Und dieses Interesse an dem Wort Gottes mag ja auch gesteigert worden sein durch den Einfluss des Zauberers. Doch dieser Zauberer hat jetzt ein Problem. Bis jetzt war Sergius auf ihn angewiesen. Bis jetzt hatte Sergius sich in allen Belangen auf ihn verlassen. Aber wenn Sergius tatsächlich an das Evangelium glaubt, dann verliert dieser Zauberer seinen Job. Dann wird der Zauberer nutzlos. Und genau deshalb wird dieser Zauberer jetzt aktiv. Und wir lesen in Vers 8. Vers 8 in der Passage, Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Also wir sehen, dass dieser Mann jetzt mit allen Mitteln eintritt und alles versucht, um diesen Prokonsul daran zu hindern, den Glauben auch wirklich anzunehmen. Und dieses Wort abbringen hat etwas von irreführen, von deformieren, von zu verändern. Er tut alles, um das irgendwie so zu seinen Gunsten zu verdrehen, dass Sergius nicht am Ende unabhängig von ihm werden würde. Und diese Aktion, die dieser Zauberer hier beweist, ist nicht nur eine Erkenntnislücke oder eine Unreife, sondern ganz bewusster Widerstand gegen Gottes Wort und ganz bewusster Widerstand gegen den Glauben. Und es ist spätestens an diesem Punkt, wo Elimas sich entlarvt hat und wo deutlich wurde, auf welcher Seite er stand, dass er ein falscher Prophet ist, weil er das Wort Gottes verdreht und ihm widersteht. Und so sehen wir dann, wie Paulus ihm entgegensteht, ab Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn. Also hier nun das erste Mal, dass Saulus Paulus genannt wird. Und nur ganz kurz als Randnotiz, man hängt sich da oft dran auf, wer es diese Namensänderung hat, aber was lediglich passiert ist, ist, dass Paulus ist im Römischen Reich unterwegs und er nutzt seinen lateinischen Namen, durch den man ihn kannte, in der römischen Region und so wird er von nun an betitelt, Paulus. Und dieser Mann, Paulus, steht also Elimas voll Geist gegenüber, schaut ihn an und spricht jetzt in völliger Klarheit, du voll aller List und aller Bosheit. Wie der Teufel selbst, listig bis ins Letzte, skrupellos und böse. Er nennt ihn als nächstes Sohn des Teufels. Er sagt, das ist deine Stellung. Du bist genau so einer, wie Jesus zu den Pharisäern gesagt hat. Ihr habt den Teufel zum Vater. So bist doch du ein Sohn des Teufels. Er tut die Dinge des Teufels. Er führt die Pläne des Teufels aus. Er ist ein Werkzeug des Teufels. Und deshalb ist er auch, und so geht er weiter, Paulus, und nennt ihn Feind aller Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit gibt es nur bei Gott und dieser Mann hat sich dem entgegengestellt. Und dann diese rhetorische Frage, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und das ist so ein schönes Bild, das er hier zeichnet. Die Wege des Herrn, die gerade sind, die klar sind, die eindeutig sind. Und Elimas schraubt daran rum, verbiegt sie, lässt irgendwas dazwischen kommen, nur um deutlich zu machen, um zu verhindern, dass jemand dem Glauben schenkt. Das ist die Begegnung, die Lukas uns hier beschreibt auf der ersten Missionsreise. Eine Begegnung, die sich keiner ausmalen würde, der mit fliegenden Fahnen ins Missionsfeld rennt. Eine Begegnung, die sich auch niemand wünscht. Und eine Begegnung, die man nicht erwartet hätte. Doch es ist eine Begegnung, die der Realität in der Mission entspricht. Denn Mission ist ein geistlicher Kampf. Es ist kein einfaches, komm her, nimm Jesus auf. Ich habe was Gutes für dich. Es ist nicht einfach ein Höhenflug, der die Welt im Vorbeigehen für sich gewinnt, sondern es ist ein Kampf um die Rettung der Seelen, ein Kampf aus den Fängen Satans, ein Kampf aus den Fängen dieser Welt. Das ist Mission. Und ein Kommentator sagt, wenn Gottes Volk danach strebt, seine Pläne voranzutreiben, ist satanischer Widerstand unvermeidlich. Du kommst an dem Kampf nicht vorbei. Und es ist diesen Kampf, den Paulus hier jetzt kämpft. Ein Kampf um Leben und Tod. Und das macht Paulus so deutlich für uns Christen, für jeden Einzelnen von uns in dem Brief an die Epheser, in Epheser 6. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Sind wir uns dessen bewusst? Ein geistlicher Kampf. Was man immer wieder findet, ist Christen, die sich plötzlich auf ihrer geistlichen Couch finden. Jetzt bin ich ja bekehrt, jetzt ist alles gut. Und dann sitzen sie da und sind überrascht, wenn der erste Pfeil auf sie zukommt. Und deshalb sagt Paulus, es ist ein Kampf und du musst gewappnet sein. Und deshalb auch in der Mission, die größte Herausforderung ist nicht die kulturelle Anpassung, das Erlernen der Sprache, widrige Umstände, medizinische Infrastruktur, sondern die größte Herausforderung, die wahre Herausforderung ist der Kampf mit bösen geistlichen Mächten, weil Satan genau realisiert, dass Christen auf dem Eroberungszug sind. Und dass Christen in sein Herrschaftsgebiet eindringen und sich daran machen, Leute aus seinem Reich zu holen. Und dann ist Satan äußerst aktiv und setzt alles daran, damit das nicht passiert. Und deshalb brauchen unsere Missionare Gebet. Und sie brauchen Festigkeit im Wort Gottes. Sie brauchen Ermutigung. Und jeder Dienst im Reich Gottes ist ein Kampf, solange wir noch auf dieser Welt sind. Und diese Opposition, die wir erleben, sei es in der Gemeinde, sei es in der Arbeit, sei es dein eigenes Fleisch in dir drin. Es wird durch Satan selbst geschürt. Es schleicht sich in die Gemeinden hinein. Es spricht dein eigenes Fleisch an. Und, Freunde, es wird dich begleiten, bis du bei Jesus bist. Der Kampf ist erst dann vorbei. Und du bist nur dann gewappnet, wenn du anfängst, mit den Waffen Gottes zu kämpfen. Und wenn du verstehst, dass du im Kampf sitzt und dass du verstehst, dass du dieses Ziel noch nicht erreicht hast. Und genau deshalb spricht Paulus auch in Epheser 6 von der Waffenrüstung, die du anziehen musst. Und wir sehen hier in Apostelgeschichte 13, dass Paulus das Ganze jetzt durchschaut hat. Der hat jetzt verstanden, was mit diesem Elimas los ist. Und hat die Motive verstanden, er hat die Haltung verstanden und er bringt deutlich auf den Punkt und fällt ein sehr, sehr harsches Urteil über diesen Mann. Und mit unserem Verständnis von Höflichkeit fragst du dich, ist das nicht ein bisschen zu streng? Darf man so über eine Person reden? Sohn des Teufels? Voll aller List? Voll aller Bosheit? Nun, zum einen muss ich da sagen, dass die Bibel uns nirgendwo die Anweisung gibt, Leute direkt so anzusprechen. Es ist nicht deine Aufgabe, auf der Straße zu laufen und zu gucken, ist das wohl einer? Mach das bloß nicht. Was Paulus hier tut, ist prophetische Arbeit. Und er hat diesen Mann durchschaut. Und er legt ihm jetzt auch eine Strafe auf, die uns nicht zusteht. Das können wir nicht machen. Doch immer noch die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Leuten um, wenn wir ihnen begegnen? Leuten, die dem Wort Gottes widerstehen, die alles tun, um andere davon wegzuhalten. Ich habe vorhin mehrfach schon Epheser 6 erwähnt. Geht nochmal mit mir dahin. Epheser 6, Vers 11 bis 12. Nachdem Paulus dort also deutlich gemacht hat, Christen, ihr steht im Kampf gegen geistliche Mächte. Ab Vers 14, Epheser 6, ab Vers 14, gibt er jetzt die Erklärung dessen, wie wir uns wappnen sollen. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils. Okay, bis hierher Schutz, richtig? Anzug, den du dir anziehst, Helm, Schuhe, Ausrüstung. Alles sehr defensiv. Es geht immer noch um deinen eigenen Schutz. Und erst jetzt kommt die Waffe. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das ist die Waffe, die Gott dir im Kampf gibt. Es ist dieses Wort Gottes, von dem die Bibel andererorts sagt, dass es zweischneidig ist, schärfer als jedes andere Schwert, durchdringend. Ein Richter Gedanken der Gesinnung und Herzen. Das Wort Gottes ist der Richter, nicht du. Das Wort Gottes macht deutlich zwischen Gut und Böse. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu diesem Urteil, das Paulus fällt, und wir uns fragen, dürfen wir eine solche Aussage machen? Darf man jemandem die Wahrheit so vor den Latz knallen? Dann lass dir eines gesagt sein. Noch einmal, deine Aufgabe ist es nicht zu richten, sondern das Wort Gottes richtet. Und du musst nicht die Motivation Einzelner unterscheiden. Du musst auch nicht beurteilen, ob jemand Sohn Gottes oder Sohn Satans ist. Aber es gibt Dinge, die das Wort Gottes unmissverständlich klar macht. Und genau deshalb ordnet es Paulus auch an, dass älteste Lehrer im Wort Gottes gegründet sind. Dass alles an diesem Maßstab gemessen werden kann. Und dann können wir die Dinge auch beim Namen nennen, so wie die Bibel sie beim Namen nennt. Wenn jemand vor uns steht, der in Unzucht lebt, Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe lebt, dann ist die Bibel ganz deutlich, ein solcher kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn ein Mensch vor uns steht, der unbußfertig ist, der seine eigene Sünde nicht anerkennen will, dann ist die Bibel ganz deutlich, ein solcher hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Und wenn ein Sektierer unterwegs ist, jemand, der Trennungen unter Brüdern verursachen möchte, dann ist die Bibel deutlich, dass ein solcher nach ein-, zweimaliger Ermahnung abgewiesen werden muss. Die Bibel ist der Maßstab und die Waffe im geistlichen Kampf. Da geht es nicht um persönliche Präferenzen und was ich mir denke, sondern um das, wie die Bibel es definiert. Wenn es ist, die Bibel ist Richter zwischen Gut und Böse und das hat auch dann seinen Platz. Und ihr müsst verstehen, dass es mitten in dem Kampf, in dem wir sehen, keine Neutralität geben darf. Toleranz heißt dann zu verlieren. Es ist wie eine Fußballmannschaft, die weder verteidigt noch angreift, sie wird verlieren. Und so ist es auch für uns wichtig zu verstehen, es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, der sowohl Offensive als auch Defensive verlangt, der ständig wieder um die Herrschaft von Seelen buhlt und der nur geführt werden kann, wenn der Heilige Geist selbst eingreift und wenn er selbst wirkt mit seinen eigenen Mitteln. Und so sehen wir, wie Paulus, nachdem er dieses Urteil gefällt hat über diesen Mann, in Apostelgeschichte 13, Vers 11, jetzt dieses Gericht quasi ausspricht und sagt, und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Hier ist die Hoffnung für Mission. Dass mit Gottes Geist du immer auf der Siegerseite bist. Dass es mit Gottes Geist keine Macht der Welt gibt, die zu groß wäre, ihn zu besiegen. Und dass es kein Hindernis gibt, das unüberwindbar wäre. Denn Gott macht hier das Unmögliche möglich. Dass ein Mann, der alles daran gesetzt hat, der mit dämonischer Kraft sich in die Mitte stellt, vor diesem Prokonsul, jetzt einfach nur aufgeben muss. Jemand schreibt, während er umhertappte und einen der verängstigten Umstehenden aufforderte, ihn an der Hand zu führen, wurde die Falschheit und Ungerechtigkeit seiner Behauptungen bekannt und die göttliche Mission der Apostel demonstriert. Jetzt war der Fall klar. Gott hat gewonnen. Und Gott selbst ist es, der sich hier zu den Aposteln stellt. Gott selbst ist es hier, der seine Stärke offenbart. Und Gott selbst hier, der für seine eigene Sache kämpft. Und das ist das Entscheidende. Dass geistlicher Kampf nie ein Kampf alleine ist. Ob es nun gegen eigene Sünde ist, ob es gegen sündige Menschen ist, ob es gegen die Welt ist, es ist immer Gottes Kampf. Es ist Gottes Kampf, wo er dich benutzt, aber wo er schlussendlich mit seinen Mitteln zu deiner Seite steht und wo er sich auffordert, sein Wort zu nehmen und mit seiner Waffe zu kämpfen und er selbst am Ende den Kampf durchführt. Er gewinnt. Und das ist Natur des geistlichen Kampfes und das ist Teil biblischer Mission. Wir sehen uns nun den dritten Faktor biblischer Mission an. Mission zielt auf geistliche Frucht ab. Denn nachdem all das geschehen ist, dieses dramatische Ereignis, dieser Widerstand, dieser Kampf, der uns hier vor Augen geführt wird, kann man sich immer noch fragen, wozu denn das Ganze? Ist das die Energie noch wert? Und man fragt sich vielleicht auch, wenn man mittendrin steht, kann das überhaupt noch zu Guten sich wenden? Und wir sehen dann, wie Lukas diesen Abschnitt mit einer ganz einfachen Aussage endet, in Vers 12. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Es ist genau das, was Elimas so verbittert versucht hatte zu vermeiden, das Eintritt, dass dieser Prokonsul dasteht und jetzt nicht mehr länger nur ein Neugieriger, nicht mehr nur ein interessierter Mann ist, sondern ein gläubiger Mann, der Lehre des Herrn glaubt, der vor seinen eigenen Augen diesen Kampf der Mächte erlebt hat, der gesehen hat, wie Satan sich gegen Gott auflehnt und wie Gott sich auf die Seite seiner Diener stellt. Doch was ist es am Ende, was diesen Prokonsul zum Glauben bringt? Er ist beeindruckt und er ist verwundert und er ist auch überrascht. Doch was macht der Text hier deutlich? Er ist erstaunt über die Lehre des Herrn. All das drumherum, was hier geschehen ist, all dieses Drama hat diesen Mann nicht davon abgelenkt, die Lehre des Herrn zu hören. Und er ist schlussendlich überzeugt von der Lehre des Herrn. Und der Geist des Herrn hat hier eingegriffen, dass dieser Prokonsul sich nicht hat ablenken lassen, sondern und das Hauptsächliche nicht aus den Augen verloren hat und nur das eine versteht, die Lehre des Herrn. Wenn wir diesen Glauben teilen, wenn wir glauben, dass Glaube allein durch die Verkündigung des Wortes Gottes kommt, dann ist es genau das, was wir in der Mission bewerkstelligen wollen. Und genau das, was wir auch in unseren Missionaren als Zielrichtung sehen wollen, das ist der Maßstab, den wir uns selbst setzen wollen. Und wenn Menschen auch zu uns in die Gemeinden kommen und sagen, ach, eure Gemeinschaft ist so schön und es ist so toll, wie ihr alle euch versteht und wie ihr so trotzdem authentisch seid und wie ihr als Leib so funktioniert, werden sie doch irgendwann an den Punkt kommen müssen, wo sie verstehen, dass all das, was wir haben, nicht ohne Kosten kommt. Dass die Frucht wahres Christentums nur geht, wenn es auch wahres biblisches Christentum gibt. Du kannst die Frucht erst dann ernten, wenn du eine Pflanze kultiviert hast und gepflegt hast und wenn es sie tatsächlich gibt. Die Frucht kommt nicht aus dem Nichts. Und so muss ein Mensch die Lehre des Herrn zuerst begreifen, dass er ein Sünder ist, der die Lösung Gottes braucht. Dass diese Lösung in Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung allein liegt. Dass er gelebt hat, dass er unfehlbar ist und dass er für ihn gestorben ist. Und dass er Buße tut, umkehrt von seinem Weg und sich diesem Jesus als Herrn unterordnet. Denn erst dann, wenn das geschieht, dann ist Frucht sichtbar. Und das ist es, worauf Mission abzielt. Und hier wird uns auch nur von dieser einen Person erzählt, die sich bekehrt hat. Wir haben keinen Einblick von Lukas hier, was sonst noch so auf der Insel vonstatten ging. Und man fragt sich, eine Person? Doch was wir vor Augen halten müssen, ist die Perspektive Gottes. Dass in diesem Moment, als dieser Prokonsul glaubte, der ganze Himmel über diese eine Person jubelte. Dass für eine Seele, die dem Höllenfeuer ferngehalten wird, kein Kampf, kein Opfer zu groß ist. Deshalb brauchen wir keine Statistiken aus der Mission, wie viele sich ein Übergabegebet gesprochen haben oder was alles Gutes bewirkt wurde, sondern einzig und allein, welch wirklich wahre, gute Frucht produziert wird. Denn wir wollen Menschen, die diesem Evangelium glauben und sich dem unterordnen. Darum geht es. Wir sehen also, dass Mission, wie die Bibel es uns beschreibt, nicht einfach nur ein glorifiziertes Verlangen ist. Nicht einfach nur etwas für solche, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben tun sollen. Sondern dass biblische Mission der Triumphzug des Heiligen Geistes ist, den er selbst mit seinen Mitteln kämpft. Ein Kampf. Ein Verkündigen. Mit dem Ziel, wahre Frucht zu bringen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, wie klar du uns auch Dinge vor Augen führst und uns zeigst, wie du dein Reich gebaut hast. Herr, wie du Männer ausgesandt hast, damit sie dein Wort verkündigen. Und wie dieses Wort, das du selbst gegeben hast, schließlich dazu gedient hat, dass Menschen zum Glauben kommen. Und dass selbst wir heute hier sitzen dürfen, als Frucht dessen, was du damals in Antiochia gestartet hast. Herr, wir danken dir dafür. Herr, und wir bitten dich, dass du uns auch in deinem Plan, Gemeinde zu bauen, Menschen zum Glauben zu führen, dein Reich zur Größe zu bringen, dass du uns darin benutzt, dass du uns aber auch empfänglich machst und uns verstehen lässt, wie dein Plan funktioniert und es so zu tun, wie es dir wohlgefällig ist, Herr, damit du alleine verherrlicht wirst. Amen.